Hast du gewusst, Tobi, dass es auf den Kanarischen Inseln keine Kanarienvögel gibt?
Nee, habe ich noch nicht gewusst.
Und hast du gewusst, dass zum Beispiel auf den Jungfraueninseln auch keine Kanarienvögel gibt?
Ich war mir sicher, dass jetzt keine Jungfrauen gibt.
Ja,
Kommt.
das ist eigentlich der Joke, aber irgendwie zündet der wieder nicht.
Ja, irgendwie, ich würde mich mal langsam hinterfragen bei den Witzen.
Mann, das ist so schwer irgendwie. Eigentlich, wenn man das so liest oder irgendjemanden, also irgendwo ein Video siehst, ich finde das immer so witzig und dann hocke ich hier mit dir und dann lachen wir überhaupt nicht
Ja,
darüber.
vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht sollte ich mal Witze erzählen. Vielleicht lachst du auch mehr als ich.
Das können wir mal nächste Folge probieren.
Na gut, okay.
Okay, los geht's.
Los geht's. Sind wir wieder zurück und wir haben ein Thema sogar heute.
Ja, es war
Ne?
ein guter Anschnitt letztes Mal.
Ja, und zwar wollten wir über Einnahmequellen als Creator reden, weil ich meine, es gibt wahrscheinlich viele, die sich als Creator selbstständig machen möchten oder gerade machen oder im Anfangsstadium sind und sich so denken, wie kann ich denn Geld verdienen? Und da habe ich gedacht, dann quatschen wir einfach mal darüber und tauschen uns so ein bisschen aus, weil bei uns ist ja auch schon ein bisschen her, wo wir angefangen haben, damit Geld zu verdienen. Erzähl doch mal, was war denn deine erste Einnahmequelle, als du als Creator angefangen hast?
Werbung machen für Firmen über Instagram.
Und dass du dann Geld dafür bekommen hast. Also nicht nur Produkte, sondern auch Geld.
Am Anfang auch nur Produkte, ja.
Ja.
Aber das ist dann ganz schnell in den Bereich vom Geld reingerutscht, weil dann manchmal halt mehr gefordert wurde, was man nicht mehr für Produkte machen konnte. Also.
Okay. Oder halt auch die Reichweite größer war, als dass es nur den Produktwert als
Genau, das.
Gegenleistung gibt, ja.
Ja, ich habe ja sowieso das Gefühl, dass ich ja in so einer Zeit gewachsen bin, wo man überwiegend Fotos gemacht hat und die Fotos im Prinzip statisch gepostet hast, also als Fotograf dann oder als Instagram-Fotograf gemacht hast und dann dadurch deine Reichweite generiert hast, dadurch deine Follower aufgebaut hast. Und
Ja.
das ging zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, 2015, 16, nee, 16, 17. Ging das relativ einfach und schnell.
Ja. Ich
Ja.
fand halt nur damals schwerer, die Produkte irgendwie mit da reinzubringen, wenn man nur ein Foto gemacht hat, ne? Also bei mir waren es dann irgendwie so Prozesse, wo ich was gebaut habe und ja, in irgendeinem von den Bildern war dann zu sehen, dass ich mit dem Akkuschrauber geschraubt habe oder ne, dass ich irgendwie die Säge benutzt habe, irgendwie sowas halt,
Ja,
ne?
ja.
Oder wenn man was eingeölt hat, dass man halt das Öl dann daneben stehen hatte.
Ja.
Also, aber bei Fotos fand ich es halt generell schwerer, Werbung zu machen, als in einem Video.
Echt,
Ja.
ich find tatsächlich andersrum.
Aber bei so Verbrauchsmaterialien oder
Ja,
sowas
ja,
oder so
ja.
Sachen, die man so einsetzt.
Ja, find ich tatsächlich einfach als Video.
Okay, krass.
Weil
Ja.
ich finde, beim Foto kannst du extrem viel kontrollieren und lenken.
Okay.
Also du musst nicht wirklich tatsächlich das Produkt bauen und zeigen, wie du das baust, sondern du kannst wirklich sagen, eine geölte Oberfläche, also bleiben wir bei Öl, eine geölte Oberfläche sieht so aus. Du zeigst die Anwendung im Bild und hast dann im Prinzip vielleicht noch einen
Ja.
Erklärtext in der Caption. Und ein Video, da musst du ja schon erstens von Anfang
Okay,
an einen guten Hook haben, dass die Leute schauen, dass sie dranbleiben und so weiter. Also die Idee und die Ausarbeitung, Produktion, finde ich, beim Video ist immer immens höher als bei Fotos.
ja, also klar, das ist mehr Aufwand, aber ich finde, es kommt reeller rüber, klar, weil du es auch wirklich in einem Projekt verwendest und so kannst du halt nur ein Foto machen, wo du halt gerade ein Stück davon ölst und ja, den ganzen Prozess sieht der Zuschauer ja dann nicht. Aber bei mir war es tatsächlich auch so, also ich glaube, ich habe auch lange Werbung gemacht für Produkte nur und irgendwann dann halt gesagt, hör mal, die Reichweite ist so groß und der Aufwand, das steht nicht mehr im Verhältnis, deswegen bräuchte ich jetzt auch Geld.
Ja,
Ich
genau.
habe 5 Einnahmequellen mal rausgeschrieben. Und wir können die ja gerne mal einzeln durchgehen und dann so ein bisschen unsere Erfahrung darüber teilen.
Hau
Also
raus.
das erste ist halt Werbung, Kooperationen.
Ja.
Also das heißt ja im Prinzip, dass man ein Produkt von einer Firma bekommt oder mehrere Produkte, die in seinem Content einsetzt, egal ob es jetzt Stories oder Reels sind oder andere Kurzvideoformate oder Bilder und dafür halt dann Geld bekommt, wenn man das hochlädt. Also die Firma bezahlt im Prinzip die Reichweite, die der Kanal hat. Wie halt bei einer Zeitung, wenn du da eine Anzeige schaltest, ist ja eigentlich genau das Gleiche. Was siehst du für Vor- und was für Nachteile bei dieser Art, Geld zu verdienen?
Ich finde es extrem schwierig, dass sehr viele Firmen das als Verkaufskanal sehen.
Mhm.
Also, dass sie sagen, das ist so ein erweiterter Vertriebsarm.
Mhm.
Weil das ist ganz schwierig, ich sag mal, Firmenbesitzern, CEOs oder Chefs, die dahinter irgendwo stehen, hinter Marketing nochmal stehen, zu erklären, dass man kein Vertriebler ist. Dass man das vielleicht so für Markenaufbau zeigt. Also dieses Ding ist, finde ich, halt ganz schwierig, dass ganz viele Firmen sagen, wir geben das jetzt einem Influencer oder einem Creator, der dann Fotos, Videos, wie auch immer macht, ne? Und das dann postet und dadurch explodiert unser Umsatz, weil der das einmal gepostet hat für seine 100.000 Leute. Aber das funktioniert ja so nicht. Das hat noch nie so funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass man alle Follower das alles kaufen, was du denen in die Kamera hältst. Also so funktioniert es einfach nicht.
Ja, und das ist halt auch nervig, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also du bist ja auch irgendwie eine gesunde Mischung finden, dass du dich finanzieren kannst, davon leben kannst, gleichzeitig aber dein Inhalt so interessant ist, dass die Leute bei dir bleiben und dass die Werbung nicht als Werbung ständig auffällt. Ich meine, die Leute müssen, oder sagen wir mal so, die Leute haben, glaube ich, inzwischen akzeptiert, dass Werbung zu Instagram, zu den Socials gehört. Das ist einfach so. Und ich glaube auch inzwischen, dass viele verstehen, dass viele Creator, Influencer, wie auch immer, davon leben müssen oder werben müssen, um davon zu leben. So.
Ja.
Klar, es kommen jetzt ganz viele Boomer nochmal von Facebook und YouTube rüber zu Instagram und TikTok. Und jetzt merkt man wieder, dass diese Leute überhaupt nichts damit anfangen können, wie das funktioniert. Ne? Aber ich glaube, die Mehrheit versteht, warum man werben muss. Und ich finde deshalb das ganz schwierig, dass Leute so die Werbung schalten wollen über Influencer, Creator, das erwarten, dass die Umsatzzahlen nach oben gehen, dass die Verkäufe besser werden. Das finde ich als ganz großen negativen Punkt an also dieser Art von Kooperation.
Ja, also würdest du auch eher sagen, dass sowas gemacht werden sollte zum Markenaufbau, zur Markenreichweite, also wie Fernsehwerbung eigentlich. Fernsehwerbung wird ja auch nicht über einen direkten Verkauf gemessen, sondern wie die Präsenz, wie Präsenz die Marke nach außen ist, ne?
Sowas. Ja, also einerseits schon, finde ich auch so, aber auf der anderen Seite hast du als Influencer den ganz großen Vorteil, dass du ja exakte, extreme, gute Zahlen liefern kannst, weil dir die Plattform die Tools zur Verfügung stellt, um genau zu sagen, in welchem Bereich du sehr erfolgreich bist mit deinen Followern. Also zum Beispiel kannst du sagen, welches Alter folgt dir, in welchen Bereichen. Ja. Du kannst sagen, welche Nationalität, aus welchen Ländern kommen die Follower, welche Altersgruppen, Geschlecht, wird alles aufgesplittert, zu welcher Uhrzeit sind die am aktivsten und so weiter. Das sind metrische Daten, die kannst du, glaube ich, als einer also die kannst du auch niemals rausfiltern aus zum Beispiel einer Fernsehwerbung oder einer Zeitungsanzeige. Das geht nicht.
Ja, bei Fernsehen sind es ja auch irgendwie nur so Durchschnittswerte. Also da werden irgendwie 10.000 Leute genommen aus Deutschland und es wird geguckt, was schalten die ein. Also noch nicht mal die Einschaltzeiten oder Einschaltquoten sind ja die wirklichen. Es wird ja einfach nur so ein Durchschnittswert genommen und das ist halt klar für eine Firma dann nicht so. Also sie wissen halt, den Spot haben 100.000 Leute gesehen, aber wie viel bringt das jetzt?
Und ja, genau.
Klar, das ist halt bei Instagram oder generell bei Social Media was anderes. Okay, also das ist der Nachteil. Welchen Vorteil siehst du bei der Art, Geld zu verdienen? Also als Creator jetzt, nicht als Firma?
Du hast halt einfach extrem wenige Kosten als Producer. Also du machst Werbung, du produzierst Werbeinhalte, im besten Fall einfach zu Hause. Dass du jetzt gar nicht extra ein Studio mieten musst oder irgendwo hinfahren musst. Klar, wenn du jetzt mal zum Beispiel zu einer Firma fährst oder so, ist ja in Ordnung. Aber du hast so geringe Kosten im Grunde, bis auf eine Kamera vielleicht und Schnittsoftware, wie auch immer. Vielleicht noch, inzwischen ist es ja gang und gäbe, dass man sich auch noch lizenzierte Musik kaufen muss. Ne? Mehr hast du aber auch tatsächlich nicht. Und dieser Vorteil ist halt eigentlich der ganz große Vorteil von allem.
Ja.
Dass jetzt ein Unternehmen genau auf dich zukommt, weil die dann wissen, wenn sie jetzt eine Produktionsfirma buchen, die dasselbe macht, die werden das, ich sag jetzt mal, das Fünffache kosten.
Ja, und ich finde halt auch einen riesen Vorteil, dass es halt das Bestbezahlteste eigentlich ist. Also wenn man es jetzt mit anderen Einnahmequellen vergleicht, Wenn wir dann einfach mal die 1000 Aufrufe nehmen, ist eigentlich das Geld, was man für 1000 Aufrufe bekommt, da am besten. Genau, und man kann es natürlich auch sehr gut planen, genau, wenn man es halt mit Firmen langfristig macht. Ja. Mhm. Also das ist mir ja auch immer sehr wichtig, dass ich mit Firmen lange zusammenarbeite, mhm, und dass man sogar Jahresverträge macht und dann weiß man halt auch, dass halt diese Firma so und so oft auftaucht im Jahr und der Zuschauer hat auch so eine Beständigkeit, das finde ich halt ganz gut, ja.
Ja, ich denke, das ist auch ein ganz großer Punkt, auch jetzt unabhängig von positiv oder negativ an der gesamten Kooperationsding, dass du dieses authentisches Verhalten, also dass du dich so zeigst, wie du bist und dann auch wirklich hinter Marken oder Werten stehst, die die Unternehmen vielleicht verkörpern. Mhm. Ich finde das persönlich sehr wichtig, dass man das zeigt, dass man wirklich sagt, also ich finde das halt gut, was die machen, ich verwende es selbst so vielleicht schon davor, ne? Wie bei mir das jetzt mit dem Partner Leatherman war. Ich habe die Tools ja, was weiß ich, wie viele Jahre schon in Nutzung und auch tatsächlich richtige Nutzung. Ne? Ich habe auch meine Lehre mit dem Tool gemacht und hatte es schon und so weiter und auch im Dienst gehabt und das war halt für mich ganz wichtig, dass ich auch nur mit dieser Firma zusammenarbeite und nicht mit irgendeinem anderen Multitool-Hersteller. Okay. Als Beispiel, weil ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Negativbeispiele im Influencer-Marketing, die dann von Deal zu Deal springen. Hauptsache, die haben einfach nur Kohle gemacht, ne?
Ja.
Oder dass denen einfach gar nicht so extrem wichtig ist, welche Werte die Firma verkörpert. Hauptsache, der macht halt seinen Umsatz.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja.
Also man sollte, ich finde halt auch immer gut, wenn man so eine Testphase auch macht, wo man halt einfach mal guckt, passt das Produkt zu mir, kann ich mit dem Produkt vernünftig arbeiten, vor allem wenn man es gar nicht kennt. Das finde ich eigentlich auch sehr wichtig.
Ja.
Aber ich glaube, so generell ist eigentlich dieser Punkt Werbung, Kooperationen mit so die größte Einnahmequelle für alle Influencer, oder?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich würde tatsächlich sagen, dass heutzutage 50-50 mit UGC-Content ist. Mhm. Es gibt mit Sicherheit Ausnahmen wie dich zum Beispiel, die halt den größten Umsatz nur mit Kooperationen umsetzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass sau viele inzwischen gebucht werden für Content, der dann einfach nur gekauft wird, weil die Person vielleicht cool aussieht, mhm, einen coolen Lebensstil hat oder vielleicht auch einfach in dem Bereich so aktiv ist, dass das Gesicht bekannt ist.
Ja,
Das einfachste Beispiel ist ja immer, wenn zum Beispiel, wenn bekannte Marken oder Firmen sich Reporter oder Moderatoren einkaufen,
mhm,
die bekannt sind von Werbesendern oder Sendern, einfach Fernsehsendern, ne? Und dann die Personen einsetzen für irgendwelche Produkte bei denen, die dann halt dafür werben, bekannt sind und man dann so einen Wiedererkennungswert dann findet, ne?
Wo es eigentlich eher um das Gesicht geht, ne? Also
Hier wäre zum Beispiel, wir kaufen dein Auto.de, Ralf Schumacher.
Oh, hör auf, bitte, ne? Hör auf.
Willst du wissen, wie viel dein Auto wert ist?
Nee, nicht mehr.
Das ist halt sowas, die haben das natürlich sau clever gemacht, das Marketing-Team da. Und Ralf Schumacher kennt jeder weltweit und die Werbung wird deutschlandweit geschaltet, also das ist dieses Wiedererkennungsteil da und ich glaube, das ist halt auch so 50% heute wird dann schon mit UGC als Einnahmequelle verdient.
Was ich aber auch bei dieser Werbung sehr clever fand, die haben ja jetzt sogar eine zweite Werbung aufgenommen oder wahrscheinlich ist es doch die dritte oder vierte, wo sogar einer reinkommt und sagt, dass er die Werbung mit Ralf Schumacher gesehen hat und dann steht Ralf Schumacher daneben. So,
ja.
Und also die greifen sogar das auf, dass es ja so gut ankommt, also das ist schon clever, es ist halt mega nervig, aber manchmal soll Werbung ja auch so sein, ne?
Meinst du, der Ralf hat das gesagt und hat gesagt, guck mal Leute, ich bin ja schon seit 15 Jahren, wir kaufen dein Auto und willst du wissen, wie viel dein Auto wert ist, wollen wir nicht vielleicht mal was Neues machen, damit ich nicht immer nur mit diesem Satz in Verbindung gebracht werde? Meinst du, das war so?
Nee,
glaub ich nicht. Meinst du nicht?
Nee, ich glaube, das hat sich schon jemand im Marketing-Team ausgedacht.
Okay.
Ja, aber dann können wir ja zu dem Punkt UGC-Content direkt springen. Das ist nämlich auch ein Punkt bei mir auf der Liste.
Okay.
Und das ist ja auch was du sehr viel machst. Mhm. Und deswegen können wir ja mal darüber reden. Was hältst du von UGC-Content? Welche Vorteile gibt es? Was ist das überhaupt? Wir haben es mal kurz angeschnitten, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz, ganz kurz erklären.
Ja, UGC-Content ist User-Generated Content, also vom, ich sag mal, Produktion eines Mediums, also Bild oder Video von First Person, also die Person, die das Produkt hat. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, ich kriege jetzt ein Multitool und ich mache mit diesem Multitool aus meiner Perspektive dann Werbung. Ich sage, ich mache dann irgendein DIY, ich mache irgendein Projekt fertig, ich habe das in der Anwendung draußen, wie auch immer, und habe dadurch einfach so eine Art, eine andere Basis oder eine Vertrauensbasis geschaffen, als wenn das jetzt jemand von außen super ausgelichtet mit einer 8K-Kamera filmt in den Alpen, wo eigentlich nichts passiert und die Klamotten brand new sind, nicht dreckig, nichts gemacht wurde, aber das Tool dann gezeigt wird, wie es eigentlich in seiner artgerechten Haltung funktioniert.
Ja, also ich glaube, also, ja, es geht eigentlich darum, dass wirkliche Anwender, also Leute, die mit dem Produkt arbeiten, Werbung dafür machen.
Ja.
Das Besondere ist ja dann, die Werbung wird dann nicht bei dem ausgestrahlt, der
das produziert.
Das produziert, sondern bei der Firma.
Genau, die kaufen.
Das ist der große Unterschied, ja.
Genau, die kaufen, die sehen dich dann als Creator, als eine Art Produktionsfirma. Die kommen zu dir und sagen, wir hätten gerne Fotos, Videos, wie auch immer.
Mhm.
In den Videos soll oder Fotos soll das und das gezeigt werden. Und dann sagen die, das ist das Produkt. Bitte mach uns da ein Konzept, stell uns Ideen vor. Und dann wird das irgendwann nach Absprache alles produziert, geschnitten, fertig gemacht als Package und dann im Prinzip an die Firma verkauft mit Nutzungsrechten. Und dann können sie Fotos, Videos auf ihren Plattformen verteilen, auf ihren Webpages platzieren oder halt im E-Mail-Marketing nutzen oder halt sogar ausdrucken. Das ist die höchste Form von UGC-Content, dass die dann, dass du dann im Prinzip als Model oder als Plakat irgendwo bist, hängst, wie auch immer, ne?
Was ich halt immer ein bisschen schade finde bei UGC-Content, ist, glaube ich, der Grundgedanke war ja dahinter, dass wirklich Leute, die mit den Sachen arbeiten, die benutzen, ehrliches Feedback in kurzen Videos, Fotos teilen und das dann halt die Firma nutzt. Mhm. Aber oft ist das ja mittlerweile so durchgeskriptet, dass ja eigentlich dieses ursprüngliche Branding von der Firma kommt. Die sagen ja, hör mal, wir wollen das und das haben. Und dann ist es ja gar nicht mehr so user-generiert, sondern eigentlich eine Vorgabe von der Firma und durch den User umgesetzt.
Das gibt's eigentlich kaum noch.
Ja?
Also es wird genauso gemacht, wie du gesagt hast. Es gibt kaum noch reale und ehrliche Werbung, weil das wird dann, du darfst halt nicht vergessen, die wollen ja das dann weiter nutzen. Und jetzt stell dir vor, du kriegst jetzt ein Multitool und jetzt ist da das Messer einfach stumpf.
Mhm.
Du kriegst damit nichts geschnitten, es ist scheiße, es rostet nach 2 Anwendungen und du sagst es dann in dem Video und sagst, ja, kauf dann das Bildmaterial bitte. Und dann sagen die, ja, hey, Junge, das ist doch wie ins eigene Fleisch geschnitten, ne?
Ja, aber so. Eigentlich war das ja trotzdem der Grundgedanke. Aber
eigentlich war das so, ja.
Wenn du dann sagst, natürlich, hey Leute, heute stelle ich euch das stumpfeste Messer der Welt vor. Es ist so geil, aber die
Kauft Klinge, das unbedingt.
Kauft das unbedingt. Ja, das bringt da nichts, das stimmt.
Nee.
Ja. Okay, wie ist das denn, oder also Vorteil, was ist der Vorteil davon? Haben wir noch nicht.
Also der Vorteil ist ganz klar, du hast du musst nicht deine Follower ansprechen.
Ja.
Du kannst in diesem Bereich extrem kreativ werden. Also nicht, dass du in einem anderen nicht kreativ wirst, aber da halt meistens extrem kreativ, weil du so Rahmenbedingungen bekommst und dann feel free, ne, mach was. Und erstens kannst du dich da ausprobieren, weil dann ist es auch so, dass du nicht unbedingt darauf achten musst, finden das Follower cool, was du da jetzt machst? Oder sollte ich das vielleicht doch nicht machen, weil es nicht so zu meiner Art passt, die ich vorher gemacht habe? Mhm. Das finde ich halt ganz geil als Vorteil. Und natürlich, dass du dann dieses Ganze, was hinter einem Posting steckt, nicht mehr machen musst. Also Community Management, Reportings und
Du brauchst doch einfach keine Angst haben, dass es nicht gut ankommt. Ne? Das hat man ja auch oft, wenn man Werbung macht, dass man dann Sorge haben muss, dass etwas nicht gut ankommt. Und das
hast du
dann auch nicht, ja.
Genau, das wäre dann die psychische Ebene, die dazukommt. Ne? Gleichzeitig musst du dann auch nicht unbedingt dann schauen, ob das jetzt halt zum Beispiel bei Konkurrenz irgendwie ein Problem macht. Also gibt es auch ganz oft, dass du zum Beispiel sagst, ich arbeite jetzt aber mit der Marke, aber es gibt eine Marke XY, die macht eigentlich dasselbe. Und mit denen wollte ich aber eigentlich auch zusammenarbeiten. Dass man sich da so nicht so wirklich in die Quere kommt.
Wie ist das von den Preisen her? Ist das, kann man für UGC-Content genauso viel nehmen wie für Kooperation? Wahrscheinlich je nachdem, welche Reichweite man hat, ne?
Ich würde sagen, das ist nicht vergleichbar. Weil das eine ist tatsächlich auf deinem Account von der Reichweite und Performance deiner Beiträge abhängig. Und das andere ist abhängig von der,
Vom Aufwand auch, der dahinter steckt, einfach, ne?
ja, erstens das, also wie aufwendig soll das Video werden, was soll gezeigt werden und gleichzeitig noch, wie lange werden die Bildrechte an sowas gekauft? Also
Ja.
wenn jetzt jemand das haben will für, was weiß ich, 10 Jahre, dann wird es natürlich sehr teuer. Oder
Ja.
wenn jemand sagt, ich möchte das nicht nur für Social Media oder grundsätzlich Web und Socials verwenden, ich möchte da auch Fotos zum Beispiel für Print haben. Also für Kataloge, für Plakate, für Außenwerbung, wie auch immer, ne? Aufsteller, Flyer, keine Ahnung.
Ja.
Dann musst du das auch ganz anders berechnen. Und bei UGC ist es noch so, dass du dann sehr, sehr oft im Hinterkopf behalten musst, was wird denn mit diesem Content danach gemacht? Also was wollen Sie damit erzielen? Wollen Sie jetzt höhere Verkaufszahlen? Wollen Sie nur Markenbranding machen? Wie auch immer. Und das muss man mit einberechnen, weil es kann ja auch sein, du verkaufst jetzt deine Fotos für, was weiß ich, wie viel Euro. Und die nehmen jetzt das und dann geht das Produkt irgendwie viral. Und die verkaufen aufgrund von diesen Fotos zum Beispiel, weil das dann irgendwie cool aussieht, millionenfach.
Ja.
Und dann steht es in keinem Verhältnis, wie viel das nachher als Ertrag bekommen,
Also wie viel
Ertrag
du bekommen hast dafür,
und
meinst
wie
du,
viel du
ja?
bekommen hast. Ja, das heißt, man muss da auch so ein bisschen das im Hinblick oder im Hinterkopf behalten, wie groß ist die Firma, was wollen sie machen, wie viel machen die, was ist das Produkt, ne? Wie ist der Impact auf der Welt oder in Deutschland? Und das ist halt auch ganz wichtig, dann auch so ein bisschen anders zu kalkulieren und dann auch mal zu hinterfragen, möchte ich vielleicht lieber das vertraglich festhalten, dass zum Beispiel nach einer bestimmten Grenze, also keine Ahnung, ich mache jetzt einfach mal eine Zahl, 1 Million Umsatz, das dann neu verhandelt wird, laut Vertrag.
Ja, okay.
Das dann
Ja.
steht zum Beispiel, sobald aufgrund dieser Produktfotos ein Umsatz von 1 Million erzielt wird, müssen wir einen neuen Vertrag aufsetzen, weil, oder es wird sofort verhandelt, dann kriegst du zum Beispiel einen Nachschuss. Dann kriegst du zum Beispiel nochmal irgendwie Geld.
Ja.
Ne? Oder du sagst, das ist per se nur für ein Jahr, die Bildrechte.
Ja, was würdest du jemandem raten, der gerade damit anfängt, Geld zu verdienen? Lieber erstmal mit Kooperation starten oder lieber erst mit UGC-Content starten?
Ich würde mit beidem starten.
Ja, okay.
Und also komplett beides machen. UGC ist halt, ich sag mal so, UGC kommt von alleine. Sobald du oft
Gute
gesehen
Qualität. Ja, gute Qualität hast, ne?
und gute
Auch.
Qualität hast, ja.
Ja,
Ja.
okay. Ist was, was ich viel zu selten mache,
Ja.
aber im Prinzip öfter machen öfter machen kann.
Ja.
Ja, aber mal interessant, das so zu hören. Nächster Punkt, den ich habe, also wir haben jetzt Werbung, Kooperationen, wir haben UGC-Content, dann gibt es noch die Einnahmen, die man durch Plattformen generieren kann. Als Einnahmequelle, da haben wir, also mir bewusst jetzt YouTube, ist glaube ich so die bekannteste Einnahmequelle für Creator, TikTok
Ja.
und Facebook,
Facebook,
genau.
ja.
Es gibt natürlich auch noch sowas wie bei Instagram, dass man eine Community machen kann, wo die Community bezahlt. Aber wir reden jetzt wirklich nur von dem Geld, was man von der Plattform selber bekommt. Und da
Ja.
sind halt die drei.
Ja.
Wie sind deine Erfahrungen da bei den Einnahmen und was für Vorteile, Nachteile siehst du?
Ja, meine Erfahrung ist da nicht so hoch oder nicht so groß. Ich bin lediglich bei YouTube, glaube ich, als Monetarisierung freigeschaltet. Aber bei TikTok hast du ja dieses Reward-Programm, bei Instagram ja auch. Ich glaube, in Deutschland funktioniert das irgendwie nur nicht so richtig wegen Datenschutz.
Na.
Bei Facebook geht das ab einer bestimmten Größe nur. Und ich finde, also meine Meinung dazu das ist wie dasselbe wie mit Bildrechten. Du hast einmal Content erstellt, der einfach dann läuft, ja, online einfach da ist und dann vielleicht immer wieder geschaut wird und dadurch generiert das immer wieder Geld.
Ja, das
Ne?
stimmt.
Die Frage ist halt immer, wie viel das ist, weil zum Beispiel wir haben früher auch einen YouTube-Kanal gehabt, der heute nicht mehr aktiv bespielt wird, weil das in keiner Relation steht zum Ertrag, also Produktion zum Ertrag. Selbst das, obwohl wir da schon über 6 Jahre nichts mehr machen, kommt immer noch Geld rein von Videos, die halt immer noch online sind.
Ja, und
Und
immer noch
das
irgendwie
ist,
geguckt werden halt, ne? Ja.
man kann dann bei sowas dann ab einem bestimmten Punkt, wo dann die Produktion sich bezahlt hatte, als passiv Passiveinnahme sehen, sage ich mal.
Ja.
Und das ist bei Facebook ja genauso. Gerade bei dir, du hast ja extrem viele Millionen Videos, also mit Millionen Views, dann ist das ja wie so ein Selbstläufer irgendwann, wie man es halt so kennt, ne? Dass man so sagt, ja, ich habe jetzt eine Million, ich lebe jetzt von Zinsen.
Ja,
das ist dasselbe System im Grunde.
Ich finde es auch krass, also viele Creator leben ja allein nur von den Einnahmen. Gerade bei YouTube gibt es ja viele Creator, die nur YouTube machen, von den Einnahmen leben und gar keine Werbung schalten müssen. Das ist schon heftig, aber man muss halt da immer das Verhältnis sehen. Also ich glaube, bei 1000 Aufrufen sind es bei den meisten so 3, 5 oder 10 Euro, je nachdem, wie da der RPM ist. Und das ist natürlich schwer, sich dann zu finanzieren. Da braucht man wirklich hunderttausende Aufrufe, um halt mal das Geld von der Produktion wieder zu haben. Und so ist es halt bei den meisten Plattformen, also bei Facebook auch. Ich hatte jetzt letztens ein Video mit Millionen Aufrufe und das hat dann halt aber, weiß ich nicht, 200 Euro oder so gebracht. Aber man muss auch erstmal Millionen Aufrufe erreichen. Also klar, das lohnt sich, weil, also ich finde, die Bezahlung von den Plattformen lohnt sich nur, wenn man halt eine extrem starke Reichweite hat.
Ja, ja. Oder halt virale Videos, ne? Wenn du regelmäßig virale Videos produzierst. Ich hatte, glaube ich, mal, die erzählt, ich hatte mal so einen bekannten Outdoor-Fahrradtypen, ich meine jetzt mal keinen Namen, der hat mal in einem Live gesagt oder erzählt, der hat über TikTok ein 10 Millionen, über 10 Millionen Video, ein TikTok, was über 10 Millionen Views hatte, hat er mit diesem TikTok 10.000 Euro verdient.
Das ist krass.
Ja, und das mit den Videos, die er da macht, die erreichen regelmäßig diese Aufrufe.
Ja.
Das heißt, du hast ja, wenn du das wirklich jeden Monat mindestens ein Video so viral geht, weil da irgendein kontroverses Thema ist oder irgendwas Krasses passiert ist, dann hast du ja im Grunde jeden Monat diesen Umsatz.
Ja, ist eine gute Einnahmequelle dann. Dann braucht man halt nicht viel zusätzlich machen, das stimmt schon.
Musst du aber natürlich entsprechend Qualität liefern, Regelmäßigkeit liefern und natürlich auch etwas zeigen, was Leute interessiert. Das ist halt das Schwierige daran.
Ja. Ich glaube, ein Riesenvorteil davon ist auch noch, dass man halt keine Werbung macht, also kein Produkt in die Kamera hält und der Zuschauer halt nicht sieht, dass Einnahmen generiert werden damit. Also der Zuschauer guckt sich das Video ganz normal an, wird unterhalten und gleichzeitig verdient der Creator Geld.
Ja.
So, deswegen ist das, glaube ich, echt eine gute Möglichkeit, aber es ist halt im Gegensatz zu Kooperationen ja sehr, sehr wenig.
Es gibt ja auch noch die andere Seite, ich weiß nicht, ob du das noch erwähnen wolltest, Streaming. Also als Einnahmequelle, als Creator im Streaming-Bereich zu arbeiten, ne, das gibt's auch sehr, sehr oft. Dann Streaming, für alle, die es nicht wissen, du kannst dann zum Beispiel Online-Games, also du zockst jetzt PC oder PlayStation oder Konsole und hast dann einfach, streamst das Ganze, wie du dann zockst, weil dann vielleicht das Spiel interessant ist, neu ist, wie auch immer, Gameplays oder Game-Truths, wie auch immer, irgendwelche Sachen zeigen. Oder du bist so gut, das habe ich ja letztes Mal gesagt, ne, ich würde es einem 13-, 14-Jährigen empfehlen, zu machen. Dann so gut zu werden im Zocken, dass man vielleicht bei EA Sports irgendwo unterkommt und so weiter und dann damit Geld verdient, über Streaming und noch irgendwo gesponsert.
Für die Leute, die Folge nicht gehört haben, Iga wollte sagen, 13, 14-Jährige sollen nicht mehr zur Schule gehen, sondern sollen lieber zocken, um halt so gut zu werden, dass sie dann damit Geld verdienen. Aber ich fand cool, dass du mir noch dieses Video von der Weltmeisterschaft geschickt hast.
Ja.
Das war wirklich geil. Also ich habe mir auch angeguckt und ich fand es schon krass.
Ja, weil Tobi kannte das nicht, dass man mit Gaming so viel Geld machen kann.
Ja, ich kannte das schon, aber mir war nicht bewusst, dass es so viel Geld ist, dass die Leute wirklich die Schule schmeißen sollen. Also
nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn du jetzt keinen Bock hast, dann soll das machen. Guck mal, überleg mal, das, was du ja gesehen hast und auch die KI-Antwort aus dem Netz, wie viel, also man sagt ja immer so, wenn du jetzt so im mittleren Bereich bist, 49.000 Euro brutto, Steuerklasse 1 in Deutschland fürs Gaming. Im Monat.
Im Monat?
Im Jahr. Überleg mal, das ist lediglich, wenn du bei EA Sports zockst. Also du musst dann, du verpflichtest dich dann, Training mitzumachen und also Gaming-Training und auf Events und so zu zocken, ne?
Ja.
Und das ist ja wie bei uns. Wir können ja auch noch gesponsert werden von Marken. Das heißt, es gibt ja hunderte Computer- oder Konsolenmarken oder konsolenbasierte Marken oder irgendwas, was die halt in dem Bereich machen. Das heißt, du kriegst ja noch Sponsoring von denen und dann Werbeaufträge oder Deals, wo du dann zusätzlich dazu gebucht wirst oder unter Vertrag bist, wo dann, also es ist ein Multimillionengeschäft.
Ja, ich meine, allein wenn du neben deinem PC beim Zocken die Gönnergy stehen hast und dann Monte ein bisschen Kohle springen lässt, dann hast du ja auch schon was, ja.
Zum Beispiel, ja.
Ja, das stimmt schon.
Ich glaube, im Streaming, wenn du ein cooler Typ bist, also vom Charakter her, krass aussiehst oder, also zum Beispiel du. Nee, also weißt du, ich meine, wenn dann halt damit über Streaming Geld verdienst, das ist, glaube ich, auch, das ist ja nichts anderes, wie wir jetzt hier hocken, über ein Thema labern und dabei irgendwas machen.
Ja, ist das Gleiche, nur live. Ja.
Nur live, ja.
Ich meine, wir können mit unseren neuen Zuhörern nicht mithalten, aber wir sind immerhin schon bei 9.
Das muss erstmal einer schaffen.
Ja. Okay, also haben wir die Einnahmequelle durch Plattformen, egal ob es jetzt Streaming ist oder halt durch Content, der halt vorher aufgenommen wurde.
Ja.
Als dritten Punkt, als vierten Punkt habe ich Affiliate-Links. Mhm. Ja, gut, klar, das ist kann man auch nochmal kurz erklären. Das sind eigentlich Produktlinks, also am bekanntesten ist dann, glaube ich, Amazon. Wenn man jetzt bei Amazon sich einen Produktlink rausnimmt und es bestellt jemand aus der Community, darüber kriegt man einen kleinen Prozentsatz davon ab, von dem, was derjenige bezahlt hat. Also ob es 2, 3, 4, 5% sind, einen kleinen Prozentsatz bekommt man ab davon. Wie siehst du das? Machst du das? Wie findest du die Einnahmequelle?
Ich finde das nicht so interessant, ehrlich gesagt. Ich mache das, ja, aber man muss halt ganz ehrlich dazu sagen, ich weiß nicht, was die Leute jetzt davon denken, wie viel man Geld da bekommt. Also wenn man sehr, sehr aktive, kaufstarke Followerschaft hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Da kann man durchaus ein paar tausend Euro machen im Jahr. Aber
auch im Monat. Also ich kenne einige, die auch ein paar tausend Euro im Monat machen damit.
Da musst du aber schon krasse Link-Klicks haben in der Story, dass es sich lohnt, ne?
Und es oft bewerben, das kommt halt auch noch dazu, ja, ne?
Ich finde halt, also meine Erfahrung war so, dass sich das Verhältnis zwischen Produktion von Content zu Link-Klicks und Ertrag dadurch sehr gering ist. Also es steht dem kein Verhältnis bei mir persönlich, aber wahrscheinlich, weil die Leute das halt auch nicht so gern kaufen, was ich denen anbiete, weiß ich nicht, oder vielleicht sind meine Follower auch nicht kaufstark. Ich bin mir sicher, in Lifestyle-Produkten, die halt nicht so viel kosten, geht das besser, als wenn das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Felgensatz von 2.500 Euro bewerbe. Ja, das muss dann auch erstmal einer sagen, oh ja, habe ich hier. Kommt jetzt. Und das ist halt natürlich so die zweite Sache, die halt ganz, ganz stark auf also es ist ein ganz großer Einfluss, wie teuer das Produkt einfach ist, ne?
Ja, das und stimmt.
Man darf nicht vergessen, du hast jetzt gesagt, so 4-5%, auch wenn es 10% sind, ja, lass es mal so sein. Jetzt hast du, was weiß ich, diese Tasse hier, die kostet jetzt 6,99, 10% davon, ja, 70 Cent.
Ja.
Ja, du musst aber viel verkaufen, bis du das Video raus hast, was du dafür gedreht hast.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich auch nicht so viel. Also ich glaube, sogar mit 2-3% war ich schon sehr hoch. Also ich glaube, in vielen Fällen ist es sogar noch darunter.
Ja, genau. Also dass man darf jetzt nicht den Leuten irgendwie vermitteln, dass man damit jetzt reich wird. Also ist schwierig
mit Affiliate. Wenn du mit Affiliate viel Geld verdienst, kannst du mit den vorher genannten Punkten viel, viel, viel mehr Geld verdienen.
Genau.
Also vor allen Dingen, wenn du mit Affiliate viel Geld verdienen kannst, du mit Kooperationen viel, viel mehr verdienen, weil dein Content dann so gut ist, dass die Firmen dich auch für Kooperationen buchen wollen. Ja. Ist ja klar. Ja,
ja, genau.
Nee, sehe ich genauso. Ich mache das zwar auch ein bisschen, aber es ist ein sehr kleiner Betrag im Gegensatz zu anderen Sachen.
Ja.
Mein letzter Punkt, den ich auf der Liste habe, ist eigene Produkte. Wenn man jetzt eigene Produkte entwickelt und die an der Community anbietet, ist, glaube ich, so das Schwierigste.
Ja.
Von allen, aber wahrscheinlich auch eine Sache, die sich gut lohnt, je nach Produkt dann. Ja,
ja, ich glaube, das ist ganz, ganz hart davon abhängig, in welchem Bereich du bist. Also ich kann mir vorstellen, wenn du ein Produkt hast, was dir das Leben erleichtert, holen wir doch mal einfach dich, ja. Wenn du jetzt in dem DIY-Bereich ein Produkt rausbringst, was zum Beispiel den Menschen das Bauen von einem Vogelhäuschen doppelt so leicht macht als vorher. Weil so sich, du bringst jetzt irgendein Winkel raus, der gleichzeitig markieren kann, wenn du das anlegst, ne? Was weiß ich, ne?
Ja, wir können es auch an dem Beispiel machen. Ich habe ja zum Beispiel ein Set im Shop, wo man einen Metallring hat und ein Uhrwerk. Und wenn man das sich kauft oder wie Igor sagen würde, holt könnte man halt relativ gut eine Uhr bauen. Man braucht nur noch das Holzbrett für dazwischen. Und das ist zum Beispiel auch ein Produkt, was gut funktioniert.
Hast du Rohrbombe gesagt?
Nee. Wann?
Ich habe gerade Rohrbombe verstanden. Rohrbombe bauen.
Nein, wenn man sich das holt und dann mit einem Stück Holz eine Uhr baut.
Rohrbombe bauen. Ah, okay.
Nee. Das sollte kein Codewort jetzt sein für irgendwas. Nein, aber ich glaube, wenn man so ein Produkt hat, dann funktioniert das gut. Aber man muss halt auch sagen, dass es halt sehr teuer ist, das Ganze vorher zu produzieren. Wenn man jetzt nicht Dropshipping macht, sondern wirklich eigene Produkte herstellen will, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr teuer im Vorhinein und sehr aufwendig. Ja.
Ich muss halt auch immer sagen, wenn du sowas machst, es gibt ja inzwischen ja tausende Firmen, die sowas Ähnliches machen.
Ja.
Und da halt Besonderheit zu bekommen und so krass zu sein oder so gut zu sein vom Produkt her, dass die Leute sagen, nee, ich kaufe jetzt aber beim Tobi, weil das zu erreichen ist halt sehr schwierig. Und ich glaube tatsächlich, dass es kaum noch Produkte gibt, die...
Die es noch nicht gibt. Noch nicht so gut.
Die es noch nicht gibt.
Ja.
Ich muss zwar immer an einen denken, der, ich weiß nicht, ob du das Produkt kennst, das ist so ein Haken, dass wenn du die Tür vom Fahrzeug aufmachst, da ist so ein Fangöse, wo dann die Tür einschnappt. Die ist ja aus Metall.
Ja.
Die ist an der Karosserie fest drin verschraubt. Und der hat so ein Ding gebaut oder entworfen aus Aluminium, das hakst du da rein und das wird einfach nur eingehakt, ne? Und das ist wie so ein Step, so eine kleine Art Stufe.
Okay.
Wo du dann einfach vom Fahrzeug aus auf die Stufe gehst und dann aufs Dach kannst.
Ach so, okay. Wenn du ein Dachzelt oben drauf hast, dass du dann einfach schnell aufs Dach kommst, um da reinzuklettern.
Oder du hast eine Dachreling oder eine Dachbox und darauf kannst du dich draufstellen, dann kommst du viel weiter dran.
Okay, ja.
Und das Ding kostet 20 Euro.
Mhm.
So, was, jetzt sind wir mal ehrlich, die Produktion von so einem Aluminiumteil
kostet 3 Euro, sagen wir mal, wenn es teuer war.
Ja. So, und dann hast du noch ein Branding drauf und dann vielleicht noch ein paar Kosten, Marketing, Lager, Versand, da bist du vielleicht bei 5 Euro insgesamt.
Ja.
Und der Rest ist fast der gesamte Umsatz erlöst oder wie auch immer, ne?
Das ist halt der Vorteil bei diesem Punkt. Das habe ich mir auch notiert. Also es ist ein hoher Gewinn, wenn du es gut machst und die Reichweite eh hast.
Mhm, genau.
Ja. Das ist auch, glaube ich, so das Einzige. Also wenn jetzt jemand starten würde, würde ich ihm nicht dazu raten, eigene Produkte zu machen, sondern erst irgendwie nach Jahren, wo man eine starke Community hat und wo man sagt, das lohnt sich auch wirklich.
Außer es ist ein Produkt, was bereits einschlägt. Als Beispiel würde ich jetzt hier jemanden nehmen oder holen. ich weiß nicht genau, wie der mit Vornamen heißt, aber der war auch früher Polizist und hat eine Abgasanlage für verschiedene Fahrzeuge entwickelt. Holy oder Holy Grail oder so heißt die Anlage.
Okay.
Und die ist sehr laut und so konstruiert, dass sie halt im legalen Bereich arbeitet von der Lautstärke und sieht halt auch gut aus und so weiter. Und er ist damit dann selbstständig geworden. Der ist aus dem Dienst, hat das dann entwickelt irgendwie und hat das dann produziert und verkauft das. Und wenn du sowas natürlich hast, und jetzt ist der Creator zusätzlich dazu, der macht Content über sein Produkt.
Ja, okay, das ist natürlich
immer
cool.
Wieder.
Ja.
Wenn du natürlich sowas hast, sowas, was viele Leute kaufen würden und viele Leute mit Glück erfüllen.
Ja, ich habe heute Morgen noch ein Video gesehen von so einem Kerl, der hat ein, so ein eine Axt entwickelt, die an der Wand befestigt wird, um Kleinholz zu machen. Kennst du vielleicht?
Ja. So ein Tannenbaum sieht das.
Der hat sich damit auch selbstständig gemacht. Also ich habe gesehen, seine Autos sind voll mit Paketen und sowas ist dann natürlich krass, wenn man sowas als Produkt hat und das dann über Social Media vermarkten kann. Ja. Da ist halt nur die Frage, was war zuerst da? Die Reichweite oder das Produkt und dann die Reichweite, ne?
Ich glaube, also bei ihm jetzt speziell, ich glaube, der hat mal ein virales Video gehabt.
Und dann hat er gedacht, dann baue ich das auch, ja, okay.
Und dann hat er Bestellung bekommen über Etsy oder so.
Mhm.
Aber ich bin mir auch nicht sicher.
Aber was würdest du denn jemandem raten, wenn er sagt, ich will jetzt damit anfangen, will loslegen, will Geld verdienen auf Social Media, womit soll er starten oder mit welcher Kombination?
Ich würde auf jeden Fall neben dem Hauptjob einfach einen Account gründen und dann also einen Account machen und dann da einen bestimmten Bereich abdecken, egal was, was man gut macht, Lifestyle, wie auch immer, ne? Mhm. Oder jemand vielleicht irgendwie durch die Arbeit da dran kommt, wenn er jetzt, keine Ahnung, lass es mal Fliesenleger sein, der macht dann coole Projekte, coole Bauten und filmt das einfach nebenher, wie der das sowieso auf der Arbeit macht, dann hat er dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wenn das vom Chef aus okay ist und kann dann im Prinzip da drauf seinen Account aufbauen, Content zeigen, wie er das gemacht hat und so. Das würde ich so machen, neben dem Job her.
Und mit welchen Einnahmequellen soll er starten dann?
Kooperation. Von den fünf? Mhm. Auf jeden Fall mit Kooperation, das ist das Einfachste, weil viele Firmen wollen Werbung günstig schalten und schnell schalten. Und es gibt einen riesigen Markt für Mikroinfluencer, ja, so wie ich. So wie ich letztens auch von der chinesischen Agentur als Mikroinfluencer gebucht wurde.
Ja, aber ich finde da aber auch wichtig zu sagen, dass man halt am Anfang auch Geld nehmen soll. Nicht alles für Produkte machen. Klar, wenn du ein Produkt unbedingt haben willst, sagen wir mal, du willst unbedingt einen Laser haben oder einen 3D-Drucker oder irgendwas, was halt teuer ist, dann okay, mach mal ein Video oder zwei, drei Videos für ein Produkt. Aber generell versucht da Geld für zu verlangen. Und selbst wenn es nur 100, 200 Euro sind, Hauptsache die Firmen wissen halt, es geht halt nicht immer nur, indem sie Produkte verschicken.
Das ist ein gutes Statement und das sollte auch eigentlich jeder beherzigen, weil aus einem ganz einfachen Grund, man macht den Markt kaputt. Man macht den Markt kaputt, wenn man immer nur für Produkte arbeitet.
Ja, und Reichweite ist teuer, was die Firmen halt an Kohle bezahlen würden, wenn die das schalten würden als Werbung. Plus den UGC-Content, also die viele machen ja auch dann noch den Content kostenlos und stellen ihn der Firma zur Verfügung. Also, und wenn du das halt bezahlen würdest für UGC-Content, ist es halt schon krass.
Ja. Unternehmerisch gesehen ist es ja dann auch noch ein, da stellst du selbst das Bein, wenn du immer nur Produkte für Arbeit machst, weil du musst das ja versteuern. Das heißt, am Ende des Tages hast du mehr bezahlt, als du bekommen hast. Mhm. Ne, und weil Content Creator kannst du ja heute nicht mehr ohne Gewerbe machen. Das ist ja dann auch illegal. Und das wissen leider bis heute immer noch sehr wenige.
Ja.
Und so langsam ändert sich das natürlich, weil das schon so sehr bekannt wird. Aber es gibt immer noch sehr viele, die
Ja, das ist halt, es hat halt irgendwie so angefangen 2012, 13, 14 und klar, es wird so langsam immer mehr bei den Leuten bewusst, aber es ist natürlich ein langer Weg dahin. Ja. Und deswegen halt der Ratschlag, nehmt Kohle für das, was ihr macht. Die Firmen würden sonst auch Geld dafür bezahlen. Ich meine, Firmen werden uns jetzt hassen dafür. Also alle Kooperationen werden in Zukunft abgesagt.
Aber egal, da haben wir noch den Podcast.
Ich wollte gerade sagen, haben ja noch die neuen Zuhörer hier. Genau. Nee, das fände ich halt echt wichtig, wenn Leute das beherzigen. Und wie gesagt, die Einnahmequellen, diese fünf, die gibt es und man sollte einen guten Mix für sich selber finden. Boah, jetzt haben wir sehr viel oder sehr wenig Bullshit, Werkstatt-Bullshit gehabt. Das war jetzt sehr viel informativ, aber es ist ja auch mal wichtig.
Ja, ich habe aber was, wenn du willst. Ich hätte hier Bullshit auf der Liste.
Ja, das ist gut. Ich wollte nur mal kurz sagen, dass die Leute uns das gerne mal wissen lassen sollen, was sie davon halten, wenn wir auch mal so informative Sachen bringen. Mhm. Weil das waren ja jetzt wirklich 30, 40 Minuten einfach nur, Informationen, die die Leute bekommen. Und das wäre cool, das zu wissen. Aber ich glaube, der Mix macht das nachher aus. Ja.
Ja.
Hast ja, hau du raus, dein Bullshit. Ja. Komm, her damit.
Also du kannst jetzt entscheiden. Entweder machen wir ein neues Spiel in dieser Folge oder wir spielen das nächste Folge. Was willst du? Oder ich habe ein anderes Thema für dich, was ich gerne besprechen würde.
Ein Spiel, also Spiele finde ich cool. Okay. Ist das denn ein Spiel, worauf man aufbauen kann, also was man öfter spielen kann? Wenn wir es jetzt
auf jeden Fall, ja.
Ja, das wäre doch schon cool, wenn wir das jetzt mal spielen und wenn ich das geil finde, spielen wir es einfach jedes Mal.
Okay, ich erkläre dir das Spiel, ja?
Ja.
Also, als erster Schritt sagt jeder von uns einmal einen Buchstaben. Wenn das der gleiche Buchstabe ist, ist es so. Also, okay. Dann musst du, so schnell es geht, wenn du den Buchstaben weißt, ja, dann müssen wir uns nur entscheiden, wer den ersten Buchstaben sagt eines Wortes und den letzten Buchstaben eines Wortes sagt. Also als Beispiel, ich sage jetzt A, du sagst B.
Ja, ja? Okay.
Dann habe ich zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt immer der Einfachsbuchstabe, dann muss das Wort dann, was danach folgt, das musst du dann machen oder ich machen, muss dann den Anfangsbuchstaben A enthalten und das Ende muss B sein. Oder warte mal, wir machen ein anderes Wort, was weiß ich, wir sagen jetzt beide A, ja. Dann muss das Wort sein Anna.
Okay, ja.
Okay? Und du musst das so schnell wie möglich dann sagen.
Ja, okay, das ist gut. Also, ja, ich verstehe das. Also müssen wir jetzt gleichzeitig einen Buchstaben sagen oder einer.
Genau, genau. Und dann, so schnell es geht, wenn du das dann gehört hast, ein Wort halt finden, was diesen Anfangsbuchstaben und den Endbuchstaben hat. Es ist sauschwer.
Ja, okay.
Das sage ich dir jetzt schon direkt. Okay?
1, 2, 3. K.
C. Alter. Okay.
Oh.
Alter.
Oh. Boah. Also C ist der Anfangsbuchstabe dann?
Ja, ja, genau. Also ABC, ne, C. Boah.
Krass. Nee, das
spielen wir nie wieder.
Boah, ich denke die ganze Zeit an sowas wie Christentum, Christen.
Ja, aber.
Aber keine Ahnung. China?
Ja, K am Ende, ne? Der letzte Buchstabe muss K sein. Alter.
Oh, das war so dumm. Warum machst du so Vorschläge?
Ich dachte, das ist ein cooles Spiel. Warte mal. Aber nur. Nee, warte mal.
Alter. Chemietank.
Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht.
Das war jetzt das Einzige. Also ich hab angefangen mit C und hab dann mit K was gesucht, ja.
Ich habe auch mit CH irgendwas die ganze Zeit im Kopf gehabt, ja.
Ja, ist auch am einfachsten für den Anfang.
Ja. Okay, noch eine Runde?
Also ich würde sagen, die sparen uns für die nächste Folge auf, oder?
Okay, dann hau raus deine drei Sachen.
Wir können ja wirklich immer eine Runde spielen, aber es ist wirklich schwierig. Und mein Gehirn.
Es ist auch schwierig, ja.
Mein Gehirn kann ich nicht so fordern. Aber du hattest auch noch ein cooles Thema, hast du gesagt, ne?
Ja, ich habe auch noch ein cooles Thema, wenn du das willst. Es ist aber nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Thema.
Brauchen wir da, ja, hau raus, komm, das machen wir jetzt noch mit. Die Leute wollen uns doch zuhören. Die wollen es doch.
Okay, Tobi, du bist ja richtig, richtig berühmt in der DIY-Bubble, ja? Es gibt ja sogar Leute, die machen dich nach.
Okay. So,
ich will mal wissen von dir, ja, das können wir auch auf andere Themen beziehen, aber jetzt auf DIY. Ein Ding in dieser Bubble, in der du bist, löschen. Was würdest du da löschen? Aber wenn du das löscht, kann es nie wieder zurückkommen. Eine Sache oder ein Ding, was in dieser Bubble gang und gäbe ist oder vielleicht nervt oder wie auch immer, würdest du löschen, aber es kann nie wieder zurückkommen, wenn du es löscht.
Okay. Hast du ein Beispiel? Weil das ist ja wirklich richtig schwierig. Also,
naja, keine Ahnung. Sagen wir mal Vanlife-Bubble, ja?
Ja.
Ich würde jetzt sagen, keine Ahnung, ich finde halt so dieses Markenhaten.
Okay.
Ich würde gerne halt dieses Markenhaten löschen, dass die Leute nicht immer gegen Markenhaten, zum Beispiel Automarke, oder dass man ja immer nur aus einer bestimmten Van-Marke.
Ja.
Und die anderen sind scheiße, das ist ganz, ganz schlimm. Und dass es auch nicht wieder zurückkommt, das würde mich auch nicht stören.
Okay, das könnte ich natürlich jetzt ganz einfach übernehmen zu Werkzeugmarken, aber das wäre auch zu einfach. Was gibt es denn noch, was nervig ist in der Bubble?
Es ist auch nicht einfach, ne?
Nee, ist nicht einfach. Ich finde halt schwierig, dass manche in dieser, ja, ist aber auch Interior-Bubble, dass halt bei diesen Interior-Sachen immer so alles so auf Hochglanz gezeigt wird und nie so, wie es wirklich ist, ne? Das finde ich halt bei Interior sehr schwierig. Aber es betrifft jetzt DIY gar nicht so krass. Mhm. Was würde ich löschen?
Wir hätten doch besser die andere Runde gespielt.
Nee, ist auch gut, mal über sowas nachzudenken.
Also es ist tatsächlich nicht einfach, weil es darf nie wieder zurückkommen.
Also ich würde gerne, dann weiß ich, was ich löschen würde. Okay. Sachen nachbauen, ohne den Account zu erwähnen, woher man die Idee hat. Das finde ich halt sehr
Also du
nervig.
Würdest, okay, du würdest das löschen, dass die Leute das nicht erwähnen.
Die müssen angeben, wie jetzt bei Musik oder sowas, oder okay. Wie man Werbung kennzeichnen muss man angeben, woher man die Idee hat.
Also Quellenangabe.
Ja, einfach um Props zu geben, weil es ja auch, also es ist ja wichtig, sich Inspiration zu holen. Mhm. Und klar, manchmal, ich sehe auch Sachen bei Pinterest, die ich kopiere, wo ich halt nicht weiß, wer derjenige ist, der es gebaut hat. Aber wenn man es doch offensichtlich weiß, wenn man es jetzt als Real gesehen hat und man baut es offensichtlich nach, warum gibt man das dann nicht einfach unten an? Reicht ja sowas wie Idee gesehen bei.
So ja, und so. Ja, okay.
Das also ist gut. Das finde ich, das finde ich cool, wenn es das geben würde.
Ja. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon mal eine Lampe gebaut, die eigentlich so 600 Euro kostet. Die habe ich dann für 50 Euro gebaut.
Für 600 verkauft.
Nee, die irgendwo in so einem Schlafzimmer.
Nee, das finde ich cool.
Und da hat sich auch die Firma gemeldet.
Welche Firma? Die ursprünglich die Lampe gebaut hat?
Ja, genau. Die für 600 verkaufen.
Hast du auch sowas gemacht wie, ich baue heute eine 600-Euro-Lampe für so und so viel? Ja. Ah, okay, also du
Ich habe es ja auch verlinkt in dem. Ich habe dann auch so einen Etsy-Shop da gezeigt, wo die auch verkauft wurde.
Fanden die ja schlimm?
Ich weiß es nicht. Ich denke schon.
Mhm.
Weil ich habe ganz genau gezeigt, wie einfach das nachzubauen ist für 50 Euro. Aber, ja, großes Aber, man muss es auch können. Also, du musst schon ein bisschen löten und machen können und Holz bearbeiten, insbesondere mit natürlich einer Kappsäge umgehen und.
Ja, ich finde find diese Videos eigentlich immer cool, wo gezeigt wird, hier, das Produkt würde eigentlich so und so viel kosten und wir bauen das jetzt für viel, viel weniger nach. Aber es ist natürlich auch blöd, wenn man halt dann irgendwie eine Firma angreift, die halt hier irgendwie in Deutschland sitzig ist, damit den Lebensunterhalt verdient. Das ist natürlich schwierig dann, wenn es jetzt aus Amerika oder keine Ahnung wo ist, dann ist ja egal.
Dann scheiß auf die, ne? Aber scheiß auf die. Nee, also ich weiß, was du meinst. Es ist auch, ich glaube, die waren jetzt auch nicht böse so, aber die haben, glaube ich, schon so gedacht, okay, vielleicht, weißt du, also ey, keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht viral gegangen, das Video, aber hatte schon einige tausend Aufrufe und ich finde halt, wenn du das dann so zeigst, die Menschen werden schon davon inspiriert.
Ja, stimmt. Ja.
Und wenn du dann siehst, wie einfach sowas dann gebaut wird, wobei ich auch sagen muss, ich weiß ja nicht, ob das genauso gebaut wird bei denen.
Ja, das stimmt. Vielleicht sind es auch andere Arbeitsschritte, vielleicht haben sie andere Maschinen, vielleicht legen die mehr Wert auf Qualität von der Oberfläche, was du nicht gemacht hast oder was anderes. Das weiß man ja nicht. Ja. Ja, das stimmt. Nee, aber das würde ich abschaffen, wenn ich was abschaffen könnte.
Ja, gut. Boah,
bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass so eine gute Idee kam. So, jetzt bist du aber dran, jetzt wirst du richtig rangenommen.
Los geht's.
Du bist Selbstständiger. Oh nein.
Das wird wieder so eine.
Ich hoffe, du nimmst dir mal mehr Zeit für die Antwort, weil ich habe immer so Fragen und du haust immer direkt die Antwort raus. Ich wundere mich immer.
Naja, kommt drauf an, ne? Kommt auf die Frage an.
Okay, du bist selbstständiger Schreiner.
Mhm.
Und darfst dein Firmenfahrzeug wählen.
Mhm.
Was würdest du nehmen? Ketka oder Tretroller?
Ketka oder Tretroller.
Also kein Elektroroller, sondern einen, wo du wirklich treten musst. Es hat beides Vor- und Nachteile, finde ich. Ich kann dir mal meine Vorteile zeigen. Wenn du jetzt in der Stadt arbeitest, als selbstständiger Schreiner, dann hast du natürlich den Vorteil mit so einem Tretroller. Kannst du immer in die Bahn, in den Bus und sowas.
Ja.
Aber mit der Kettke hast du den Vorteil, du kannst was hinten dranhängen.
Wie groß ist denn das?
Eine Kettke?
Ja.
Ja, du kennst doch so eine Kettke, so wie so ein Go-Kart, nur dass du treten musst selber. Du kannst hinten einen Hänger dran machen, so einen kleinen, ja.
Gummireifen?
Ja, mit Gummireifen, ja.
Und Schaltung?
Haben das Klettklasse? Ja, sagen wir mal, ja. Aber eigentlich, du trittst dich ja dumm und dusselig dabei, ne?
Aber als Schreiner wäre das ja schon sinnvoller. Deswegen würde ich eigentlich sagen.
Aber du kannst halt nicht weit wegfahren, ne? Das ist halt der Nachteil. Weil mit einem Tretroller kannst du mal eben in die Bahn. Aber du musst alles liefern lassen. Sogar irgendwie großes Werkzeug. Also
nee,
du.
Nee, ich würd auf jeden Fall das Ketka holen.
Ja?
Ja, neben? Weil. Nee, holen.
Holen, okay.
Weil. Ich finde halt, erstens fahre ich nicht mit der Bahn, weil die eh immer zu spät kommt. Da würde ich ja nie auf der Baustelle ankommen.
Mhm.
Und mit dem Ketka habe ich ja erstens die Möglichkeit, weitere und schnellere Strecken zu fahren mit der Schaltung.
Ja, aber schon sehr langsam. Ne? Du fährst so 7, 8, 10 km/h. Ne? Also
ja, aber wie schnell bist du mit dem Roller? Genauso.
Ja, aber wie gesagt, du hast halt den Vorteil von der Bahn oder vom Bus.
Scheiß auf die Bahn jetzt.
Okay.
Ich würde auf jeden Fall als selbstständiger Schreiner einen Ketka holen, weil dann kann ich nämlich auch einen Hänger dran denken. Also da hast du ja nicht gesagt, wie groß der Hänger sein muss.
Boah, wir müssen auf jeden Fall ein Bild jetzt einblenden, mit KI generiert, wie du auf der Ketka sitzt, mit Anhänger hinten drauf und dann steht da Igors Schreiner-Service oder sowas.
Aber der Anhänger müsste so 2-Tonnen-Anhänger sein, weißt du, voll mit Werkzeug und Platten oder so.
Genau. Ja, okay, stell ich mir geil vor, du mit der Ketka. Nee, gut, das ist doch eine schöne Antwort. Dann bleiben wir mal direkt dabei. Du hast ja viele Ausbildungen gemacht, ne?
Leider, ja.
Sehr viele. wenn du noch eine Ausbildung machen müsstest, welche wäre das? Du hast keine Wahl.
Kfz-Mechaniker.
Ah, okay, das ist bei dir einfach, ne? Weil bei mir wäre Schreiner oder Zimmerer.
Ja.
Halt allein wegen Holz, aber
Ich sag ja immer, wenn du heute auf die Welt kommst und du würdest so annähernd den gleichen Weg wählen wie ich, dann würde ich 3 Ausbildungen machen. Ich würde Steuerfachangestellter machen. Ich würde Kfz-Mechaniker machen und ich würde Schreiner.
Ah, Schreiner, okay. Schreiner. Ich dachte, irgendwas mit Medien, ja.
Nee, das kannst du dir ja so über Google beibringen.
Ja, okay.
Weil
ja.
Ganz ehrlich, die lernen dasselbe, was du auch schon kannst.
Ja.
Ne? Nur, dass sie dafür Geld bezahlen.
Ja, wo würdest du schrauben? In was für einer Werkstatt? Bei Mercedes?
Wenn ich das lernen würde?
Ja.
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Der Freund meiner Cousine, der, ja. Wir waren letzte Woche essen und da hat er erzählt, der lernt bei McLaren gerade, darf aber jetzt bald an Lamborghini schrauben. Mhm. Das finde ich halt richtig geil, ne? Also das sind so einer, ich weiß nicht, ob das so eine Tuning-Werkstatt ist, aber halt auf jeden Fall für hochpreisige Autos. Mhm. Und im Moment ist er bei McLaren und bald darf er an Lamborghini ran. Das ist schon cool.
Es ist cool, aber ich glaube, ich würde das nicht gerne machen. Ein Fehler in diesem Bereich kostet mehrere tausend Euro.
Ja.
Auch wenn es nur eine Carbon-Schraube ist oder so.
Ja, er sagt auch, deswegen haben die halt auch sehr viel Zeit. Also für so einen Ölwechsel zum Beispiel hat er irgendwie 3 Stunden Zeit oder so. Na, ja. Allein weil halt da alles sauber sein muss und alles ordentlich. Ja.
Also ich weiß nicht, wo ich das lernen würde. Ich glaube, ich würde das bei einer großen freien Meisterwerkstatt lernen.
Mhm.
Kein Franchise, sondern so großer, wo halt auf jeden Fall mehrere Mechaniker und Meister sind, aber keine Markenzugehörigkeit.
Okay.
Weil ich würde, glaube ich, lieber an ganz vielen verschiedenen Fahrzeugen schrauben und viele verschiedene Fahrzeuge lernen.
Ja.
Und damit klarkommen, als jetzt immer nur bei einer speziellen Marke.
Okay.
Und der Hintergrund ist ganz einfach. Ich gebe so viel Geld aus für Bremsen machen lassen, Öl machen, wechseln lassen, obwohl ich das 100% kann.
Ja.
Also technisch traue ich mich das nicht zu machen, weil ich einfach zu viel Angst habe, doch einen Fehler zu machen, was letztendlich mich auf der Autobahn vielleicht das Leben kostet.
Ja, kann ich verstehen.
Oder das Auto.
Und du willst halt die Sicherheit haben, dass wenn du es machst, es halt 100% ist, ja.
Genau. Und nicht, weil ich jetzt mich nicht dreckig machen will oder weil ich es nicht kann oder so, sondern ich traue mir das schon zu, aber ich traue mich grundsätzlich nicht dazu.
Okay.
Ja, weil ich habe da mit Sicherheit, irgendwann werde ich es machen. Apropos Ölwechsel, am Mittwoch gemacht, ne?
Ja.
Und da war ich auch dabei und dann habe ich mir auch gedacht, ja, das kann ich auch alles, ne? Aber dir fehlt die Erfahrung, wie viel, warum, wie viel Newtonmeter, muss alles nachlesen, muss dir Werkzeug kaufen.
Nee, wir haben ja noch eine Frage. Ja. Waren das zwei?
Ah, ja,
Die nächste Frage dreht sich wieder um deine Leidenschaft. Und genau, richtig. Und wir hatten ja dieses Thema, wenn du dir so einen Traum erfüllen könntest, also wenn du viel Zeit hättest, hast du ja gesagt, würdest du dein eigenes Weingut aufbauen.
Oder eine Distillerie.
Genau, aber wir bleiben jetzt mal beim Weingut. Du hast jetzt dein Weingut aufgebaut, alles steht. Mhm. Und du hast aber kurz vor der Veröffentlichung eine wichtige Sache vergessen.
Den Wein oder was?
Nee, was anderes. Und du hast jetzt 10 Sekunden Zeit. Ich gucke auf die Uhr, darauf zu antworten. Keine Sekunde länger.
Okay.
Deine Frau steht vor dir und sagt so, Kacke, Igor, morgen machen wir unser Weingut auf. Alle kommen vorbei, das ganze Dorf ist da, aber wir haben eine wichtige Sache vergessen. Wie heißt unser Weingut? Und du hast jetzt 10 Sekunden den Namen zu nennen.
Alter. Boah.
Tschüss. Vorbei.
Ich würde es nennen Tropfenjunge oder guter Tropfen oder sowas in die Richtung.
Ah, Tropfenjunge finde ich sehr gut, ja.
Tropfenjunge ist doch nicht schlecht, oder?
Tropfenjunge ist sehr gut, ja.
Guter Tropfenjunge. Nee, okay. Also das ist glaube ich, auch super schwierig. Wein ist teilweise sehr traditionell und sehr alt. Und es gibt ja sau viele junge Winzer und Winzerinnen. Und die versuchen auch ganz oft
hip zu sein.
Ja, und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig in Wein.
Mhm.
Wir haben mal in einem Weingut ja gelebt, also ehemaligem Weingut, obwohl das Weingut drumherum war.
Ja.
Und über uns waren 2 junge Winzer. Die haben es mit dem Weingut, wo wir gelebt haben, nichts zu tun gehabt, sondern das war das Nachbarweingut.
Okay. Sehr viele Weingüter bei euch, ja.
Ja. Also von der Mosel halt, ne? Und die haben zum Beispiel sehr junge Weine gemacht und sehr frische Weine, haben Preise gewonnen und so und haben auch so ganz coole Namen so dafür genommen. Mhm. Das Ding ist aber, ich glaube, du kannst da nicht so krasse Fantasienamen wählen. Mhm, aber okay. Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, das Ding ist halt, wenn du das zu fantasievoll machst, dann weiß keiner mehr, also wissen die Leute, glaube ich, teilweise nicht mehr, um was es da geht.
Ja, aber du redest jetzt vom Wein selber, nicht vom Weingut, ja. Ja, weil ja. Weingut kann ja schon sehr ausgefallen sein. Aber ich stelle es mir auch gut vor, wenn man so sagt, ich habe bei Tropfenjunge meinen Tropfen geholt, Junge.
Ja,
aber Tropfenjunge, Tropfenjunge ist gut, ja. Ich finde so Namen, Produktnamen sind sowieso schwierig. Ja. Was ich letztens gesehen habe, war so eine Arbeitskleidungsmarke, die haben die Namen von den Klamotten, haben die wie Menschennamen benannt. Dann hieß die Arbeitslose Moritz zum Beispiel oder sowas.
Ja,
das fand ich wieder cool irgendwie, ja. Mhm.
Falls jemand diesen Namen safen will, ja, 20% will ich davon haben bei den Umsätzen.
Von Tropfenjunge, ja.
Von den 9 Leuten, die das jetzt hören.
Ja.
Okay.
Du kannst es ja irgendwann nochmal erwähnen, wenn wir bei 11, 12 sind, dann wird es
vielleicht. Werbung für Tropfenjunge.
Mach's nochmal einen Aufruf von Tropfenjunge, ja. Okay. Nee, das ist doch cool. Haben wir doch gut abgeschlossen.
Ja, pass auf, ich habe tatsächlich noch ein Thema, aber das schieben wir jetzt auf das nächste Mal. Weil das ist auch sehr interessant und tatsächlich auch ernst.
Okay.
Ich habe Angst. Brauchst keine Angst zu haben. Bist ja weit weg.
Ja, ja, deswegen habe ich noch mehr Angst. Okay. Willst du es anteasern jetzt? Willst du verraten, was ist?
Wir haben heute über die Marketingseite vor als Creator gesprochen. Nächstes Mal reden wir mal über die andere Seite.
Als Firma.
Weil da habe ich eine interessante Idee oder sagen wir nicht Idee, sagen wir eher eine Frage dazu, wie das eigentlich ist, aber das sage ich wirklich nächstes Mal.
Boah, weißt du, was auch geil wäre, wenn wir mal so ein Marketingkonzept durchplanen würden? Sagen wir mal, wir hätten jetzt wirklich eine neue Marke gegründet.
Tropfenjunge,
genau. Wir hätten Tropfenjunge gegründet. Wie würden wir marketingmäßig daran gehen, das bekannt zu machen? Das ist auch geil. Gut.
Ja.
Boah, da müssen wir uns, das sehen wir uns aber für die Folge danach auf, weil da muss ich mir mal intensiv Gedanken drüber machen.
Ja, okay, lass es mal in der übernächsten Folge machen und dann überlegt sich jeder ein paar Sachen.
Wie wir Tropfenjunge vermarkten.
Und groß machen.
Aber wir sind beide Eigentümer, dann jeder 50%.
Ja, ne? Kannst du machen, ja.
Okay, alles klar. Okay.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.